Ich möchte euch einen Text vorlesen als Einleitung für die Predigt aus 1. Korinther 12.
Hört man mich? Ja, man hört mich.
Und zwar ab Vers 12, da schreibt Paulus, ich lese mal aus der Neuen Genfer Übersetzung, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden, haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn ein Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruch? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Die Briefe des Neuen Testaments unterscheiden sich doch recht wesentlich von den Mails und WhatsApps oder Ansichtskarten, die wir manchmal vielleicht so aus dem Urlaub schreiben. Die Briefe sowohl an die Gemeinden als auch an Einzelpersonen enthalten auch ein paar persönliche Grüße hier und da. Aber der weitaus überwiegende Teil dreht sich doch darum, dass er zu verschiedenen Fragen oder Problemen einer Gemeinde Stellung nimmt und Anweisungen gibt. Und hierzu gehört auch genau dieses 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Und um zu verstehen, in was für eine Situation er diese Worte, wo ich jetzt gerade ein paar von vorgelesen habe, wo er die hineinspricht, müssen wir uns vor Augen halten, dass die damalige Gesellschaftsstruktur eine völlig andere war als diejenige, in der wir uns aufhalten, die wir heute kennen. Die Menschen lebten nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur im römischen Imperium. Es gab kein Sozialamt, es gab auch keine Privatinsolvenz, sondern wer irgendwie finanziell unter die Räder gekommen war, der hatte nur noch die Chance, sich selber oder seine Familie als Sklaven zu verkaufen. Und es gab also deswegen so ganz weit auseinanderklaffende gesellschaftliche Schichten im Volk, und dadurch natürlich im Laufe der Zeit auch innerhalb der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob wir uns das so recht vorstellen können, zu was für Situationen das geführt haben kann. Da hatte ein römischer Bürger sich vielleicht vor 4 Wochen zu Jesus bekehrt und war zu dieser Gemeinde gestoßen und geht jetzt fröhlich zu den Gottesdiensten. Und plötzlich kommt sein Haussklave durch die Tür und findet auch zum Glauben an Jesus und ist mit einmal sein geistlicher Bruder. Auf Augenhöhe. So, und jetzt sitzen da mit einem Mal Arm neben Reich und Frau neben Mann und Besatzervolk neben besetztem Volk und Sklave neben Herr. Und irgendwie muss der Apostel Paulus diesen Menschen in seinem Brief jetzt verklickern, dass sie alle hier zusammengehören. Und zwar nicht nur, dass sie sich gegenseitig dulden sollen, sondern vielmehr, dass sie auch gleichberechtigt miteinander zusammenarbeiten sollen, dass sie wirken sollen, dass sie den Menschen um sich herum Jesus nahe bringen sollen. Dass hier jetzt eben nicht nur die Sklaven die Arbeit tun und die Herren sich fein zurücklehnen können und mal schauen, wie es die anderen so machen, sondern dass tatsächlich jeder in der Gemeinde, egal ob arm oder reich, egal zu welchem Volk zugehörig, jeder Verantwortung trägt, seinen Platz in der Gemeinde auszufüllen, sich selber einzubringen, seine Gaben herauszufinden und für Jesus einzusetzen. Und hier muss dem Paulus wirklich ein Geistesblitz gekommen sein, denn die Erklärung, die er hier in seinem Brief den Korinthern gibt, die hat ja bis heute nichts von ihrer Treffsicherheit verloren. Wir kennen sie alle, das, was ich eben gelesen habe, das ist vielen von uns zumindest ein Begriff, wir haben das schon mal irgendwie gehört. Und er hat damals den Menschen geholfen, mit ihrer Situation sich zurechtzufinden in dieser völlig neuen, zusammengewürfelten Gemeinschaft. Und ich glaube, seine Worte treffen auch genau in unsere Situation hinein, auch wenn unsere Situation in ein paar Punkten anders gelagert ist. Wir schauen mal hinein. Paulus sagt hier in den ersten Versen, in 1. Korinther 12, es ist ein Gott, ein Herr, ein Geist, der uns als Christen verbindet und wir gehören deswegen alle zusammen. Und als er das so schreibt, da scheint ihm das anscheinend so ein bisschen zu theologisch zu sein und es fällt ihm ein, Mensch, da sitzen ja ganz einfache Leute, ne? Die haben nie eine Schulbildung genossen. Sklaven, Unterschicht, ohne Bildung, ohne irgendwas. Und dann fängt er an, mit einem Vergleich zu sprechen. Wir haben es hier. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Das heißt, Paulus wählt hier als erstes Mal für seinen Bibelunterricht sozusagen, für seinen Brief, für das, was er erklären will, ein Anschauungsobjekt, das jeder zur Hand hat. Den eigenen Körper. Da kann nun wirklich jeder was mit anfangen, denn der ist ihm ja nun ziemlich nahe. Und seine erste Aussage an die Christen in Korinth ist, ihr seid alle unterschiedlicher Herkunft, habt alle eine andere soziale Stellung, ihr habt verschiedenste Geschmäcker und unterschiedlichste Fähigkeiten, aber ihr bildet eine Einheit, wie ein menschlicher Körper aus unterschiedlichen und auch grundverschiedenen Teilen besteht, so bildet ihr auch als unterschiedliche Menschen der Gemeinde einen Leib. Den Leib Christi, die Arme und Beine, die Hände und Füße Christi, durch die er heute in dieser Welt aktiv werden will. Und an dieser Stelle merkt Paulus, glaube ich, dass er hier mit seinen Gedanken auf eine Goldader gestoßen ist. Wie treffend dieser Vergleich ist. Denn jetzt steigt er erst richtig ein und führt diesen Vergleich so in alle möglichen Richtungen aus. Und er hat damit eine Beschreibung für Gemeinde geschaffen, die auch heute noch gültig ist und die für uns relevant ist. Und wir filtern mal so zwei Aussagen heraus, die für uns ganz wichtig sind. Zunächst mal sagt Paulus hier im nächsten Vers, Vers 14, und wie jeder Körper, so besteht auch der Leib Christi aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Gott hat es so eingerichtet, dass sowohl der menschliche Körper als auch die Gemeinde Jesu aus vielen Teilen, aus vielen Gliedern besteht. Wobei alle Glieder für sich jeweils spezialisiert sind. Sie unterschiedliche, spezielle Gaben haben. Und Paulus stellt damit zunächst einmal von vornherein fest, dass jeder, der Christus als seinen Herrn angenommen hat, jetzt auch irgendeine Gabe hat, die er in der Gemeinde einbringen soll. Es gibt für ihn keine Ausnahmen. Es gibt für ihn offensichtlich niemanden, der eine Ausnahme bildet. Er schreibt, jeder, ob Jude, ob Grieche, ob Sklave, ob freier Mensch, ob Schüler oder ob Hochschulprofessor, ob Frau, ob Mann, ob Arbeiter, ob Arbeitsloser, ob alleinerziehend, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. Jeder hat eine von Gott gegebene Gabe, die dazu gedacht ist, Gottes Reich zu bauen. Jetzt ist es ein Riesenthema, darüber nachzudenken, was sind Gaben und auch was sind geistliche Gaben. Haben wir hier schon mal ausführlich gemacht, machen wir in Zukunft bestimmt auch wieder. Aber für heute einfach nur so viel. Eine Gabe ist in aller Regel etwas, was mir leichter von der Hand geht als so manch anderem. Etwas, was mir Spaß macht, was ich gerne tue und was ich deswegen ja natürlich auch für Gott und seine Gemeinde einsetzen kann. Und Paulus sagt als allererstes, jeder von euch hat so etwas. Jeder von euch hat solch eine Gabe oder mehrere. Er sei, wer er wolle. Das ist der Befund über die Gemeinde in Korinth. Und das ist der Befund über die Gemeinde hier in Gronau. Jeder Christ damals in Korinth, jeder Christ hier im Olympiaweg hat von Gott gegebene Gaben, die für den Bau von Gottes Reich eingesetzt werden sollten. Und da bist auch du dabei. Und ein Bereich, in dem du deine Gaben oder weiter gefasst deine Interessen, deine Fähigkeiten, deine Neigungen einsetzen kannst, ist eben genau unser Kleingruppenkonzept. Dieser Bereich, den wir heute hier so ausführlich haben vorgestellt bekommen. Du kannst sagen, Mensch, tatsächlich, es gibt eine Sache, die mache ich unwahrscheinlich gerne. Und wir haben so ein paar Dinge davon jetzt für heute Morgen hier vorgestellt bekommen. Und ich fand das schön, dass so unterschiedliche Sachen dabei waren. Und wenn du für dich sagst, ja, das gibt schon was, das mache ich sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das eine Gabe nennen würde, aber es ist einfach etwas, was mir ungeheuer Spaß macht. Oder was mich im Moment echt begeistert. Es gibt in diesem Grow-Konzept immer dieses Beispiel, und das will ich jetzt auch nennen, vom Unterwasser-Körbeflechten. Einfach, weil es so abgedreht ist, nimm ich es einfach nochmal so. Ja, also, dass du sagst, so, das ist etwas, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das was mit Gemeinde zu tun haben kann und mit Mitarbeit hier oder so, aber mache ich tierisch gerne, unter Wasser Körbe zu flechten. Ich habe darin einen Lehrgang gemacht, ich habe da YouTube-Videos mir angeschaut und ich bin schon echt gut darin, ich kann schon 3 Minuten am Stück die Luft anhalten. Und die Körbe werden auch schon immer schicker, die ich mache. Und wenn ich das jetzt einsetzen könnte, um gemeinsam mit anderen Gottes Liebe zu feiern, Gemeinschaft zu erleben, zusammen etwas zu bewirken, und wenn ich das hier einsetzen könnte, auch um dann andere einzuladen, dass sie mit uns unter Wasser gemeinsam Körbe flechten. Leute vielleicht, die noch gar nichts von Jesus wissen, die ihn noch gar nicht kennen. Mensch, das wäre doch eine super Möglichkeit. Wenn du das sagst und das feststellst bei dir, bitte, hier ist deine Chance. Hier ist deine Möglichkeit. In 2 Wochen haben wir unseren Kleingruppen-Marktplatz. Und wie toll wäre es, wenn du mit deiner Gabe oder ich sage mal einfach mit deinem Spezialinteresse das vorstellen würdest, um andere einzuladen und zu sagen, hört mal Leute, nicht für alle Ewigkeit, aber fürs nächste halbe Jahr, probier doch mal aus, ob du mit mir unter Wasser gerne zusammen Körbe flechten möchtest. Wir können das einfach mal ausprobieren. Ich würde das gerne mit dir zusammen machen und wir wollen das zu Gottes Ehre gemeinsam tun und dann einfach schauen, was Gott auch in unserer Gemeinschaft tut, was wir miteinander auch erleben können. Gut, das ist also das Erste. Du hast hier eine Chance. Dieses Kleingruppenkonzept bietet uns allen Chancen, uns einzubringen auf eine so niederschwellige, einfache Art und Weise, dass sich keiner ausgeschlossen fühlen muss. Zweiter Schritt. Paulus möchte nochmal klarstellen, dass jede, und er meint wirklich jede Gabe wichtig ist und dass jeder gefragt ist, seinen Teil auch einzubringen. Und um das zu verdeutlichen, entwirft er hier mit diesem Beispiel vom Leib und den vielen Gliedern fast sowas so wie so ein Laienspiel-Puppentheater. Er lässt die einzelnen Glieder auftreten und sprechen und miteinander in Beziehung treten. Und es ist interessant, was für eine Haltung Paulus jetzt hier karikiert. Ich lese nochmal ab Vers 15. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wie so ein kleines Marionettentheaterstück, oder? Guten Tag, ich bin der Fuß. Und weil ich nicht die Hand sein kann, bin ich so traurig. Denn ich gehöre nicht zum Körper. Ach du lieber Fuß, ich kann dich so gut verstehen. Ich bin das Ohr und wenn ich nicht in Zukunft Auge sein kann, dann gehöre ich gar nicht weiter zu. Ja, ich habe die Bewegung vergessen, aber ansonsten war es nicht schlecht. Wir merken hier, es scheint also zu allen Zeiten Gemeindeglieder gegeben zu haben, die gesagt haben, ja, also wenn ich das und das wäre, wenn ich so und so wäre, wenn ich das könnte, was der da kann, dann würde ich auch mitarbeiten. Dann wäre ich ja hier viel mehr drin. Dann könnte ich ja hier viel mehr auch ausrichten. Aber mit meinen bescheidenen Gaben, so mit dem, was ich mache, das kann ja nichts werden. Wisst ihr, solche Sätze zeugen nicht von einer gesunden Bescheidenheit, sondern im Gegenteil, hier spricht entweder eine große Unsicherheit, ist das gut genug, was ich machen kann? Oder aber manchmal auch eine große Überheblichkeit. Wenn ich das nicht machen darf, mache ich hier gar nichts. Charles Swindoll schreibt einmal: Eines Abends sah ich Leonard Bernstein, den berühmten Orchesterdirigenten, im Fernsehen auftreten. Bei einer Diskussion im Programm fragte ein Verehrer: Herr Bernstein, welches ist das schwierigste Instrument? Bernstein antwortete wie aus der Pistole geschossen: die zweite Geige. Ich kann viele erste Geiger bekommen. Aber einen zu finden, der mit der gleichen Begeisterung die zweite Geige, das zweite Französischhorn oder die zweite Flöte spielt, ist wirklich ein Problem. Und doch, wenn niemand die zweite Geige spielt, haben wir keine Harmonie. Wie falsch ist das, wenn wir auf einer inneren Werteskala die Gaben so einordnen? Der steht aber da und ich stehe aber höchstens hier. Und also wenn ich jetzt auch noch Fuß sein soll, ne, dann mache ich gar nicht erst mit. Wenn Gott uns als Gemeinde zu einem Leib zusammengesetzt hat, dann bedeutet das doch, dass alle Teile wichtig sind. Und dass jeder von uns die Verantwortung hat, seine Gaben ausfindig zu machen und einzubringen. Erst dann haben wir Harmonie. Erst dann klingt es zusammen. Erst dann wirkt ein Orchester miteinander. Das bedeutet für dich, wenn du dich hier raushältst, dann fehlt was. Und das hört man. Das spürt man. Es wird einseitig, es wird steril, es wird immer gleich. Deswegen, was für eine super Chance, dass du schauen kannst, wo kann ich hier an dieser Stelle mitmachen. Ich will schließen mit einer kleinen Geschichte. Ein Pastor berichtet: vorgestern saß sie in meinem Arbeitszimmer und war unzufrieden, höchst unzufrieden mit sich selbst. Tue ich nicht viel zu wenig? Ist all mein Tun nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Sie ist Lehrerin an einer Behindertenschule und sie ist es mit ganzem Einsatz. Sie will Mitarbeiterin Gottes sein. Aber ist es nicht zu wenig, was da als sichtbares Ergebnis erkennbar wird? Beim Zuhören kommt mir ein Bild. Und das erzähle ich ihr. Gott hat beschlossen, sage ich.
Warum er das beschlossen hat, wissen wir nicht, aber er hat es nun mal beschlossen.
Gott hat beschlossen, seinen Acker mit Löffeln umzugraben.
Da gibt es Kaffeelöffel, Teelöffel, Esslöffel, Löffel aus Holz, andere aus Metall. Und alle sind für ihn brauchbar, er will es so. Und wir sind entweder stolz, dass wir ein Kaffeelöffel sind und nicht bloß so ein mickriger Mokka-Löffel. Oder wir sind traurig, dass wir bloß Teelöffel sind und keine Esslöffel. Und wenn wir den großen Acker sehen, möchten wir am liebsten uns zum Spaten weiterentwickeln. Oder noch besser ein Schaufelbagger sein.
Als sie ging, war sie ein bisschen heiterer. Und heute brachte mir die Post ein Kärtchen von ihr, darin stand: Danke. Einfach nur Danke. Unterschrieben mit: der Schaufelbagger-Fantast. Gehörst du auch zu diesen Schaufelbagger-Fantasten, deren einziges Thema zu sein scheint, dass sie sich immer mehr zu wünschen zu sein, als sie im Moment gerade sind? Ja, wenn ich ein bisschen mehr wäre, wenn ich ein bisschen mehr hätte, wenn ich in einer anderen Lebenssituation wäre, aber, und dann gibt es manchmal so diese Gedanken, aber irgendwann, dann mache ich mal irgendwas. Dann komme ich ganz groß raus. Und dann ist all das, was ihr hier macht, nur Pipifax gegen das, was ich dann kann. Schaufelbagger, Phantasten. Weißt du, Gott fängt nicht erst irgendwann damit an, sein Reich zu bauen. Er fängt heute damit an. Und er hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, er gebraucht dazu Löffel. Das ist ein großes und nicht zu begreifendes Geheimnis. Er hat immer noch nicht die Nase voll von Löffeln. Und quer durch die gesamte Löffelgeschichte hat er Löffel gebraucht. Und er gebraucht sie immer noch, um sein Reich zu bauen. Ganz einfache Löffel. Gott nimmt dich als Ohrlöffel, er nimmt dich als Fußlöffel.
wenn du dich ihm nicht verweigerst. Ist dir das zu blöd? Ist dir das zu einfach? Ihm bist du genug, so wie du jetzt bist. Du dir auch?